Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen und besonderen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Hier am Mikro bin ich, das ist Dörte.
Und ich sitze dir gegenüber, ich bin Hella. Und frohes neues Jahr, es ist die erste Folge in 2025.
Yay! Und eine besondere Hella, weil wir haben für diese Folge, Trommelwirbel, unser
99. und 100. Buch gelesen.
Yay! 100 Bücher, das ist schon viel.
Ja.
Krass. Aber es ist eine total schöne Zahl und mich hat das total gefreut, je mehr ich drüber nachgedacht habe.
Jetzt mag sich die oder der ein oder andere fragen, Folge 67, 100 Bücher, 67 mal 2 wären doch eigentlich mehr. Das müssen wir kurz erklären, warum es in Anführungsstrichen nur 100 Bücher sind
genau.
Und nicht über 120 Bücher.
Genau, also unser eigentliches Konzept ist, alle zwei Wochen besprechen wir zwei Bücher, die uns interessieren, die wir spannend finden, die uns neugierig gemacht haben. Jede von uns liest auch diese zwei Bücher und dann treffen wir uns vor dem Mikro und überraschen uns oft ein bisschen gegenseitig mit unserer Meinung und unseren Gefühlen zu diesen Büchern. Wir haben jetzt aber auch, weil es noch so viel andere spannende Dinge rund um Literatur und das Lesen gibt, beschlossen, immer mal wieder so kleine Sonderfolgen einzuschieben. Und das sind Folgen, in denen wir uns über bestimmte Genres unterhalten, über bestimmte Trends, über zum Beispiel auch Buchverfilmungen, aber auch Folgen, in denen wir Autorinnen interviewen.
Und die Bücher lesen wir dann natürlich auch.
Genau. Und wenn extra hier jemand zu uns ins Studio kommt, um mit uns über ein Buch zu sprechen, dann haben wir das natürlich vorher auch gelesen. Und so kommt es, dass wir in Folge 67 unser 100. Buch besprechen.
Genau.
So. Und weil das ein so besonderer, schöner Anlass ist, und wir das Gefühl haben, wir haben uns so sehr mit diesen 100 Büchern auch so ein bisschen beschenkt, ne, mit dem Leseerlebnis, wollen wir euch da noch ein bisschen mehr dran teilhaben lassen, als durch pures Zuhören dieser Folge und haben uns was überlegt.
Genau, wir machen euch ein Jubiläumsgeschenk und verlosen die beiden Bücher, um die es heute geht, als Paket. Also
genau.
Wie funktioniert das denn, wenn jetzt jemand sagt, ach, die Bücher haben mich irgendwie so angesprochen, die würde ich gerne lesen, wie kann man denn mitmachen?
Also, wir werden das so machen, dass wir im Laufe dieser Folge irgendwo ein Codewort sagen und dieses Codewort schreibt ihr uns dann bitte in einer E-Mail in den Betreff an unsere E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de und dann seid ihr quasi im Verlosungspot und wenn wir euch ziehen und ihr diese beiden schönen Bücher gewinnt, dann kontaktieren wir euch und schicken sie euch nach Hause.
Genau, ganz wichtig, alle Infos, alle Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes und Einsendeschluss für eine Mail mit dem Codewort, was im Verlauf dieser Folge irgendwann, also gut zu hören, genannt wird, ist der 18. Januar 2025.
So, wir freuen uns auf eure Einsendungen und freuen uns darauf, euch mit diesen Büchern eine Freude zu machen. Um welche Bücher geht's denn eigentlich, Hella?
Ja, genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Dieses Mal geht's um Healing Novels und zwar zwei Bücher aus Japan. Das eine ist, Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama.
Und das zweite Buch, das wir heute im Rahmen dieser Folge besprechen, ist von Nanako Hanada und der Titel ist Die einsame Buchhändlerin von Tokio. So Hella, aber bevor wir jetzt über diese Bücher sprechen, wollen wir ein bisschen über den Begriff Healing Novels sprechen, weil wir haben das sozusagen ein bisschen als ein Genre ausgemacht, das in letzter Zeit erst aufgekommen ist, das auch seinen Namen sozusagen ganz frisch hat, also ein eigentlich neues frisches Genre.
Genau, Healing Novels, Healing Fiction, es wird beides genannt und das sind ja Bücher, die im Grunde gut tun, wenn man es mal so umreißen möchte. Mhm. Ne?
Also wie hast du den Begriff Healing, also heilen verstanden? Ich habe das sowohl so gelesen, dass zum einen es um Protagonistinnen geht oder die Figuren in den Büchern, die eine Form von nicht Heilung von der Krankheit, aber eine Form von Heilung im Sinne von Selbstfindung, Ankommen im Leben, Überwinden einer Krise bewältigen quasi und Healing auch, weil die Bücher so tröstlich sind und mutspendend für den Leser, die Leserin?
Ja, genau. Das sind ja japanische Bücher, ne?
Ja.
Es geht ganz oft darum, dass man auf der Suche ist nach Motivation, nach sich selbst. Was will man wirklich machen im Leben? Und dabei sind das fand ich ganz schön, als ich so ein bisschen auch recherchiert habe, welche es da so gibt. Es gibt ja mittlerweile ein ganzes Repertoire an diesen Büchern. bin ich auf einen Begriff gestoßen, dass es auch so ein bisschen therapeutische Erzählungen sind. Also die so ganz ausgeruht erzählt werden, nicht hektisch. Ich finde, das trifft auch auf unsere beiden Bücher auf jeden Fall zu. Ja, die ermutigen, die dich quasi auffordern, dich nochmal mit deinem Ist-Zustand, mit deinem Dasein zu beschäftigen. Was kannst du vielleicht ändern? Die so eine Healing-Power im Grunde haben. Mhm. Hoffnung spielt auch eine Rolle.
Mhm, ja, Mut finde ich auch. Ne? Kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über die beiden Bücher sprechen, die wir gelesen haben. Was ich noch gelesen habe und was ich auch interessant fand, war, also genau, also das sind vor allen Dingen Bücher aus dem asiatischen Raum. Japan und Korea wird auch immer nochmal genannt. Okay. Und es sind vor allen Dingen auch Bücher, die man gut so zwischendurch lesen kann. Also ein Genre-Merkmal war unter anderem auch, dass das oft so gut portionierte auch Kapitel sind oder manchmal auch sozusagen immer Kapitel, die jeweils immer einer Figur, einem Protagonisten gewidmet ist, sodass man an jeder Stelle immer wieder auch einsteigen kann und das auch mal so zwischendrin gut lesen kann quasi. Also hat auch was mit der Form zu tun. Das fand ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt.
Und es geht oft auch um so bodenständige Charaktere, sag ich mal, ne? Also das hören wir auch gleich in den Büchern, um die es heute geht, aber es gibt KellnerInnen, es gibt Büroangestellte, Menschen, die vielleicht gerade den Job verloren haben, auf der Suche sind und so ein bisschen Leute, die auch von etwas träumen.
Mhm.
Also da kann sich eigentlich jeder von uns so ein bisschen vielleicht sogar wiederfinden.
Ich habe noch gelesen in einem Artikel, dass es häufig auch so um Gebäude geht oder in Gebäuden spielt, also zum Beispiel in einem Waschsalon oder ganz, ganz häufig in Läden und wirklich auch häufig in Bibliotheken und Buchläden zum Beispiel. Das ist ja bei uns der Fall.
Oder auch in Cafés.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mal gelesen, bevor der Kaffee kalt wird. Mir ist jetzt entfallen, wer das geschrieben hat. Aber also Cafés sind auch oft ein beliebter Ort,
ja,
wo diese Bücher spielen.
Ja, aber so Alltagsort, ne? Jetzt
ja, genau.
Nicht irgendwie so das Schloss oder ein Fantasieort oder sowas, sondern das sind so ganz so Bücher, die so dem Alltag entspringen,
ja,
mit den Figuren und mit den Orten und so. Und manchmal ist noch eine kleine Portion Magie auch dabei.
Ja,
aber,
das stimmt.
Ja, los, lasst uns mal loslegen. Ich glaube, das Genre haben wir gut besprochen, aber jetzt zu den Büchern, die wir besprechen wollen. Und du fängst an und erzählst uns ein wenig, worum es in Frau Komatschi empfiehlt ein Buch geht.
Frau Komatschi, das ist Sayuri Komatschi und sie ist Bibliothekarin in einer kleinen Gemeindebücherei in einem Viertel in Tokio. Und wer hier in diesem Viertel wohnt, darf sich dort Bücher ausleihen. Frau Komatschi sitzt immer an ihrem Schreibtisch und macht Filzarbeiten. Also sie ist im Grunde den ganzen Tag dabei und hämmert mit so einer Nadel auf so einen Filzklumpen und macht daraus die schönsten Figuren. Und immer wenn jemand eben ein bestimmtes Buch sucht, gibt sie Rat. Und erst ist es Tomako, eine 21-jährige Verkäuferin, die zum ersten Mal in die Bibliothek kommt. Weil sie sich einen anderen Job wünscht und sich auf eine andere Stelle bewerben möchte, ist sie gerade dabei, in dem Gemeindezentrum, das angeschlossen ist an diese Bibliothek, einen Excel-Kurs zu machen. Und jetzt ist sie auf der Suche nach einem PC-Handbuch. Und so kommt sie mit Frau Komatschi ins Gespräch, als diese sie fragt, wonach suchen sie? Tomako ist nur eine von 5 Protagonistinnen, von denen wir etwas erfahren in dem Buch. Frau Komatschi empfiehlt ein Buch. Es geht außerdem um Rio, einen 35-jährigen Buchhalter, Natsumi, eine 40-jährige ehemalige Zeitschriftenredakteurin, Hiroya, einen 30-jährigen arbeitslosen Illustrator und zum Schluss noch um Masao, einen 65-jährigen Rentner. Alle diese 5 Personen sind in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, als sie vor Frau Komatschi stehen und ihr erzählen, wonach sie eigentlich suchen. Alle auf der Suche nach einem Buchtipp, aber alle eigentlich auch noch auf der Suche nach ganz viel mehr. Und jedes Mal gibt es einen Tipp von Frau Komatschi, nachdem alle diese 5 gar nicht gefragt haben. Mal ist es ein Kinderbuch, mal ein Buch über die Evolutionstheorie, mal ein Gedichtband. Erst sind alle überrascht, lesen dann aber alle 5 das Buch, was Frau Komatschi vorgeschlagen hat. Und sie finden heraus, dass Frau Komatschi innerhalb kürzester Zeit gefühlt hat, welches Buch ihnen jetzt gerade guttun würde.
Oh, und das fand ich so schon mal als Ausgangslage so schön und so interessant. Ja, dass man zum einen gar nicht reingeht auf der Suche nach dem, was sie einem dann so als kleinen Zusatz, sie gibt einem ja auch immer noch so eine gefilzte Figur mit. Das nennt sie, das ist der Zusatz, sagt sie dazu. Aber dieser Buchtipp ganz am Ende, der überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat, zu der eigentlich Bücher gesucht wurden, ist ja auch ein Zusatz. Und dass diese Menschen in diesen so unterschiedlichen Büchern so viel finden, das fand ich so die Portion Magie in diesem Buch, um ehrlich zu sein.
Aber so ein bisschen Magie umschwingt ja auch Frau Komatschi, weil sie wird dargestellt und beschrieben als eine sehr große, ich glaube, es fällt sogar auch mal das Wort, so eine riesige Person, die hinter dem Schreibtisch sitzt. Und so ein bisschen schrullig fehlt auch in ihrer Art, weil sie daher sitzt und auf diesen Filz rumhämmert und später dann auf der Tastatur, um diese Buchtipps aufzuschreiben und auszudrucken. Und sie hat so eine ganz einnehmende Art. Also sie wird nicht als so eine super sympathische Person zuerst dargestellt, aber jedes Mal, wenn einer dieser fünf mit ihr ins Gespräch kommt, hängen die an ihren Lippen und sie setzt aber auch Grenzen in ihren Gesprächen. Also irgendwann wendet sie sich wieder ihrer Filzarbeit zu und dann verstehen alle fünf, okay, das Gespräch hier ist jetzt beendet und jetzt muss ich Frau Komatschi auch wieder alleine lassen.
Weil Frau Komatschi übergibt ans Buch dann eigentlich, ne?
Ja,
also sie zeigt ganz deutlich, ich bin nicht die Person, die dir hier weiterhelfen kann inhaltlich, sondern ich kann dir sagen, was ich glaube, was dir inhaltlich weiterhilft. Ne? Und ich fand's, also die Beschreibung von Frau Komatschi, die fand ich wirklich, an die erinnere ich mich auch noch ganz doll, weil jede der fünf Protagonistinnen, um die es da in den fünf einzelnen Kapiteln auch geht, beschreiben sie immer am Anfang und sie wirkt erstmal unnahbar. Einer sagt irgendwie auch, weil sie ganz viel Weiß anhat und dann hat sie so eine ganz bestimmte Art von Haarnadeln im Haar und sie trägt Weiß- und Beige-Töne nur und eine Figur sagt, dass sie wirkt so wie so ein großer Eisbär oder sowas, ne? Und das kann ja auch abschreckend sein, so ein bisschen.
Ja.
Und was dann aber auffällt, ist die Zugewandtheit, also ihre Art und dann aber auch ihre Stimme. Die sagen so, dass sie so eine sanfte Stimme hat und dass sie dann irgendwie, dass sie das zum Stehenbleiben und zum Reden gebracht hat, so.
Und das passt ja eigentlich gar nicht, also diese sanfte Stimme passt gar nicht zu der Erscheinung offensichtlich von Frau Komatschi.
Mhm.
Man muss aber auch sagen, Frau Komatschi ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil in diesem Buch. Und das Buch heißt aber trotzdem, Frau Komatschi empfiehlt, also in der deutschen Ausgabe, ne? Frau Komatschi empfiehlt ein Buch. Sie kommt wirklich nur punktuell in all diesen fünf Geschichten vor. Im Grunde zweimal. Einmal, wenn sie ein Buch empfiehlt und alle kehren noch einmal zurück, weil die leihen ja ein Buch aus. Irgendwann muss man das auch wieder zurückbringen oder man hat ein anderes Bedürfnis, nochmal mit Frau Komatschi zu sprechen. Und das war es eigentlich schon.
Ja, ich fand das ganz interessant. Das habe ich mir nämlich auch, den Gedanken habe ich auch gehabt. Und dann habe ich geschaut, wie das Buch in der englischen Version heißt. Und da ist der Titel The Book You Are Looking For Is in the Library. So in die Richtung. Ne?
Okay.
Und ich weiß jetzt nicht, ob hundertprozentig so, aber in diese Richtung geht es. Und das fand ich ganz spannend, weil da Frau Komatschi nicht drin vorkommt. Und aber auch, weil das noch so ein bisschen mehr dieser philosophische Aspekt ist, finde ich, der daraus spricht, dass wonach man sucht, findest du hier und das kann jedes beliebige Buch sein und das ist sozusagen auch so ein bisschen so, ne, die Bibliothek als Sinnbild für die Vielfalt des Lebens und man kann nach allem greifen und das Richtige finden so für sich. Das fand ich ganz spannend.
Was ich auch noch ganz schön fand, es hat mich echt teilweise an die Bibliothek erinnert, in die ich früher einmal gegangen bin, die auch, also hier ist ja auch eine Grundschule zum Beispiel angeschlossen an dieses Gemeindezentrum und die erste Bücherei, die ich besucht habe, war auch die Bücherei, die an unsere Grundschule angeschlossen war.
Ja, und das ist manchmal nur zwei Räume oder sowas.
Genau,
ne? Lustigerweise habe ich mir das auch so vorgestellt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich Frau Komatschi damit die wichtigste Person, die wichtigste Figur in dem Buch, weil sie ja alles ins Rollen bringt. Ne? Und weil diese Menschen, die zweifeln, die auch gar nicht für Bücher in dieses Gemeindezentrum kommen, das finde ich auch nochmal wichtig, dass die eigentlich fast alle aus einem anderen Grund dahin kommen, für einen Computerkurs, um irgendwas zu lernen. Ich habe mir das ein bisschen so VHS-mäßig vorgestellt dort, ne, dass da Angebote herrschen für Menschen, die sich weiterbilden wollen, die sich treffen wollen, die irgendwie Zeit miteinander verbringen wollen, aber niemand denkt sich, oh, ich bin irgendwie, stecke fest in meinem Leben, mir würde doch bestimmt ein Buch helfen. Auch nicht in dem Moment, in dem sie in die Bibliothek gehen, da suchen die was ganz Handfestes wie Bücher über Excel-Kurse oder Bücher über das Spiel, was ich hier in dem Gemeindezentrum lernen möchte. Aber eigentlich nicht so, wie Frau Komatschi ihnen dann doch das Buch empfiehlt und weiterhilft.
Ja.
Ne? Ella, ich würde ganz gerne mit dir mal über den Erzählstil sprechen. Das hast du vorhin nämlich in der Anmoderation schon angesprochen. Das ist schon besonders und speziell. Ne? Ich habe versucht, den so für mich so zu greifen. Ich habe gedacht, das ist so ein sehr zurückhaltender Stil. Es ist ein sehr sachlicher Erzählstil. Es ist aus der... das ist nicht aus der Ich-Perspektive.
Es wechselt.
Genau, ja. Einige Kapitel aus der Ich-Perspektive, wieder andere in der ERC-Erzählform. Und ich fand den schon speziell. Und habe auch überlegt, gibt es sowas Vergleichbares? Also würde mir jetzt ein deutscher Autor einfallen, der einen ähnlichen Stil hat, aber ist es mir gar nicht richtig. Also und ich, wie würdest du den Stil, also ich fand auch sehr zurückhaltend, nicht exzentrisch, aber trotzdem irgendwie bezaubernd.
Ich finde, das ist, jetzt ziehe ich schon mal eine Verbindung zum nächsten Buch. Da ist mir das nämlich auch aufgefallen, obwohl das ja eine zusammenhängende Geschichte ist und hier haben wir 5 einzelne Geschichten. Also im Grunde haben wir hier 5 Kurzgeschichten, sind alle so 50 Seiten lang ungefähr. Das ist ein sehr höflicher und vornehmer Sprachstil.
Ja, höflich ist eine gute, höflich oder? In jeder Hinsicht, ne? Also in den Dialogen, wie die Personen im Buch miteinander sprechen, aber auch wie der Leser, die Leserin adressiert wird in der Beschreibung.
Und jetzt habe ich mich gefragt, also es sind natürlich übersetzte Bücher, ne? Ob das in der japanischen Sprache, ob das da quasi ganz normal ist, auch so sich so höflich auszudrücken und es uns einfach jetzt nur vorkommt, weil das so ein Sprachstil ist, den wir hier nicht pflegen. Wahrscheinlich.
Ja. Es wird auch sehr, sehr lange immer gesiezt zum Beispiel. Das macht auch, ne? Das gibt auch so eine Form. Auch eine Umgangsform beschreibt das ja. Also ich fand das total spannend. Und ich habe das war so eine Sache, wo ich gemerkt habe, oh, ich würde eigentlich super gerne noch mehr über die japanische Kultur erfahren, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich wirklich weiß. Warst du schon mal in Japan?
Nee, aber ich möchte total gerne mal zur Kirschblüte.
Ja, mich hat das deswegen auch so fasziniert, auch weil ich mir genau die Gedanken gemacht habe, ist das eine Übersetzung? Gibt's vielleicht auch für manche Dinge, für manche Bilder, für manche Beschreibungen gar keine gute Übersetzung ins Deutsche? Also ich bin da ganz fasziniert gewesen von. So musste mich erstmal reinfühlen und erstmal so reinlesen auch, weil es wirklich auch so eine ganz überhaupt keine exzentrische Sprache und keine exzentrische Erzählform ist und nicht experimentell oder ähnlich, sondern sehr sachlich und höflich, aber trotzdem strömt das was aus und nimmt einen gefangen und zieht einen mit, so finde ich.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was macht denn so Healing Novels aus, und da haben wir ja schon gesagt, es ist nicht hektisch und es ist ausgeruht, und so ist es auch tatsächlich. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es so vor sich hin plätschert oder so. Man kann das total gut lesen.
Absolut, und kann da sich auch viel drin wiederfinden, in Gedanken und in Überlegungen und in Lebensumständen, die vielleicht ganz anders sind, weil es ein ganz anderer kultureller Hintergrund ist, aber halt einfach eher nochmal eine ähnliche Grundlage, aber nochmal anders ausgedrückt einfach, ne? Weil es vielleicht dann, ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich fand es interessant, dass man sich so, ich habe mich in vielem wiedergefunden, in vielen Zweifeln, in vielen Suchen, in vielen Situationen, so, obwohl die anders beschrieben waren, als ich sie jetzt beschreiben würde.
Ich fand aber ganz schön, dass es eigentlich aufgezeigt wurde, dass auch wenn eine Situation noch auswegslos erscheint, dass man, wenn man vielleicht mal die Perspektive ändert, und das schafft ja Frau Komachi, indem sie so 2, 3 Nachfragen stellt, dass dann vieles machbar auch scheint.
Ja, ja, das ist, finde ich, total gut. Also, und ich finde, das ist wieder ganz spannend. Ne, und auch zum Stichwort so Macht der Bücher so ein bisschen und des Lesens. Ne, die Perspektive ändert man ja auch, indem man sich halt nochmal auf eine vielleicht unbekanntere Erzählform einlässt. Weißt du, jetzt erstmal als Leserin sozusagen.
Ich fand, eine Sache hat mir noch ganz gut gefallen. Und zwar hast du ja gerade schon gesagt, jeder, der vor Frau Komachi dann steht, bekommt noch so eine Zugabe. Und das ist nicht nur dieser Buchtipp, sondern auch so eine Filzarbeit. Aber was ja auch klar wird, das wird ganz hinten erst im Buch angesprochen, also auf den letzten Seiten, als es um den Rentner Masao geht, dass auch Bücher eine Zugabe für alle LeserInnen quasi haben, nämlich, dass man das, was geschrieben wird, auf sich selbst überträgt und so eine, dass so Assoziation mit dem eigenen Leben hervorruft. Und ich finde, dass, weil wir haben schon ganz oft über die Kraft der Geschichten und so gesprochen, und das ist ja eine Zugabe, die man eigentlich in den meisten Büchern findet. Jetzt weiß ich nicht, wenn man jetzt so einen brutalen Thriller liest, gut, das ist aber dahingestellt. Aber bei diesen Büchern, finde ich, war das sehr, sehr doll, dass man da sehr viel so für sich auch mitnehmen konnte, tatsächlich, als Zugabe.
Absolut, und nicht auf den ersten Blick sichtbar, weißt du, das fand ich interessant. Die hat ja jetzt nicht da Lebensratgeber verteilt und gesagt, ach Mensch, du bist gerade, ne, wie der Rentner im letzten Kapitel, du bist gerade jetzt in der Umbruchphase, du weißt nicht richtig, was du bist ohne deinen Job, weil du da jahrzehntelang gearbeitet hast, du musst dich jetzt wieder definieren. Hier ist der Ratgeber fröhlich in die Rente. Oder dem arbeitslosen Illustrator, der nicht richtig einen Job gefunden hat, der super gern kreativ sein wollte, aber kein Ventil gefunden hat, hat sie auch nicht irgendwie gegeben, kreativ sein in 60 Minuten, sondern dem zum Beispiel ein Buch über Evolution und über, ne, wie sich Lebewesen entwickeln und welche Lebewesen es gibt und so. Und da hat er angefangen, die Tiere nachzuzeichnen und die mit seiner Fantasie auszustaffieren und so. Und das, fand ich, hat nochmal richtig toll den Prozess gezeigt, wie dann diese Bücher funktioniert haben. Nämlich nicht eins zu eins, sondern bei jedem mit Sicherheit auch individuell. Und erstmal auf den ersten Blick dachten ja auch alle, warum gibt die mir jetzt ein Kinderbuch? Ne? Die erste Erzählerin, die Tomako, hat das einfach so in Schwung gebracht, liebevoll zu sich im Alltag zu sein und mal was für sich zu backen, weil es ein Buch über zwei Kinderfiguren waren, die so einen japanischen Kuchen gebacken haben.
Ja, wo man erst denkt so, hä, wieso soll die jetzt ein Kinderbuch lesen? Die sehen wie 21. Aber am Ende macht es dann tatsächlich Sinn.
Frau Komachi wusste Bescheid.
Genau.
So, und die Macht der Bücher, da ist es, finde ich, auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Teil des nächsten Buches, Die einsame Buchhändlerin von Tokio.
Und bevor es damit weitergeht, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und bevor ich erzähle, worum es in Die einsame Buchhändlerin von Tokio von Nanako Hanada geht, kommt hier unser Codewort.
Genau, das Codewort für die Verlosung dieser beiden Bücher ist Tokio, T-O-K-I-O. Und wenn ihr teilnehmen wollt, schickt uns eine E-Mail mit diesem Codewort in Betreff an buchclub@bildderfrau.de.
Teilnahmebedingungen und alles, was ihr dazu noch wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Um Tokio geht es natürlich auch im nächsten Buch. Nicht nur, aber spielt schon auch eine zentrale Rolle, die Stadt.
Ja.
Ne? Hatte ich den Eindruck. Fand ich auch toll, da mal so hinzureisen im Kopf und sich das vorzustellen. Also wirklich ganz faszinierend. Aber bevor wir darüber sprechen, hier eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Es ist spätabends in einem Fastfood-Restaurant in einem Bahnhof irgendwo in Tokio und Nanako ist verzweifelt und ziemlich müde. Seit sie sich vor einer Woche von ihrem Mann getrennt hat, hat sie nämlich keinen festen Wohnsitz und übernachtet dort, wo es gerade günstig ist und wo sie sich sicher fühlt. In dieser Januarnacht soll es eine Art Spa mit Übernachtungsmöglichkeit sein und ab 6 Stunden muss man da drauf zahlen und sie möchte das nicht und möchte Geld sparen und muss deswegen noch ein bisschen Zeit in diesem Restaurant totschlagen. Und das fällt ihr sehr schwer, weil sie ist traurig und sie ist erschöpft, sogar so erschöpft, dass sie noch nicht mal Lust hat, ein Buch zur Hand zu nehmen. Und das will was heißen. Nanako, nämlich die Ich-Erzählerin in diesem Buch, ist Buchhändlerin und absolute Leidenschaftsleserin. Sie ist Leiterin einer speziellen Buchhandlungskette in Tokio, in ganz Japan, so habe ich es verstanden. Und diese Buchhandlung, die ist für sie eigentlich mehr als Arbeitsort. Sie ist für sie ein Zuhause geworden, ein geistiges Zuhause, ein Ort, wo sie ihre Leidenschaft für Bücher und auch für das Bücherempfehlen leben kann. Jetzt aber mit der Trennung von ihrem Mann stellt sie plötzlich vieles, vieles in Frage. Ihr Leben scheint Kopf zu stehen. Sie fragt sich, ist das noch der richtige Job? Passt dieser Job noch in mein Leben nach der Trennung? Was möchte ich überhaupt? Wie soll mein Leben überhaupt aussehen? Und in einem dieser verzweifelten Momente meldet sie sich eigentlich relativ spontan bei einer speziellen Dating-Plattform an. 30 Minutes heißt diese Dating-Plattform und das Konzept dahinter ist, dass sich hier Menschen für 30-minütige Gespräche verabreden und sie glaubt, dass sie das ja verbinden kann mit ihrer Leidenschaft für Bücher und beschließt, ihre 30-minütigen Gespräche so zu bewerben, dass sie am Ende eines jeden Gesprächs ihrem Gesprächspartner, ihrer Gesprächspartnerin eine Buchempfehlung mitgibt. Und aus dieser Mission, um die sie sich mutig wirft, würde ich sagen, entsteht ein ganz neuer Lebensentwurf für sie. Sie trifft über 70 Menschen, redet mit ihnen über das Leben und über Bücher. Und für ihren Mut und ihre Neugier wird sie letztendlich ziemlich reich belohnt, würde ich sagen.
Dass hinter 30 Minutes eigentlich so eine Dating-Plattform steckt, das ist ihr am Anfang nicht klar.
Nee, nicht.
Mir war das auch nicht klar am Anfang. Ich finde, die beschreibt das eher so als App, wo man einfach in den Austausch kommt mit fremden Leuten, sich kurz trifft, unterhält, auch mal andere Gedankenanschlüsse bekommt. Aber dann irgendwann die ersten 2, 3 Männer, die sie dann trifft, die haben ja ganz andere Absichten tatsächlich.
Ja, und ich dachte mir auch am Anfang, schreibt sie so rein, dass sie dann so ganz spontan so ihre Profilbeschreibung macht und sich sexy Buchhändlerin nennt. Da dachte ich mir schon so, oh, mal gucken, ob das die Menschen zu ihr bringt, die sie sich wünscht. Aber irgendwann wird es auch Dating-Plattform genannt. Ne? Als ich meine Zusammenfassung mir so ein bisschen notiert habe, habe ich gedacht, ist das eigentlich eine? Aber sie meldet sich da nicht an, weil sie eine neue Liebe sucht. Ne?
Nee.
Sie sucht eher Inspiration, sie sucht Kontakt zu Menschen und sie möchte vor allen Dingen auch sich selbst irgendwie herausfordern, habe ich das Gefühl. Ne? Und ja, sie bleibt nach diesen 2 ersten Erlebnissen, wo sie dass jetzt keine uninteressanten, irgendwie unangenehmen Gespräche hat, aber wo danach klar wird, die beiden Männer, die sie da trifft, die wollten schon gerne nur auf das eine hinaus.
Genau.
Ne? Und wollten gerne Sex mit ihr. Ja. Aber sie macht weiter, sie traut sich weiter, das finde ich gut.
Genau, sie weiter durch. Löscht dann das Wort sexy aus ihrer Beschreibung.
War eine gute Idee, glaube ich.
Und dann geht's weiter. Das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie sich nicht davon hat abschrecken lassen. Mit einigen freundet sie sich ja tatsächlich auch an. Also sie baut sich einen neuen Freundeskreis aus. Und vorher war sie ja tatsächlich eher so eine einsame Frau, die eben verheiratet war und ihren Job hatte. Und das war im Grunde alles, was so ihr Leben ausmacht. Und jetzt hat sie plötzlich auch neue Freunde, mit denen sie sich zu Spieleabenden trifft und so. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja,
für sie.
Finde ich auch. Ich fand das ganz, ganz toll, die Nanako dabei zu begleiten, wie man merkt, dass das funktioniert für sie. Wie sie auch irgendwie so aufblüht, so ein bisschen, oder hatte man das Gefühl, also aus so einem verzweifelten Moment heraus schafft sie es da aus eigener Kraft, sich sowas aufzubauen und auch so ganz neue Seiten nochmal an sich zu entdecken.
Und es dann ja am Ende sogar schafft, dieses Digitale mit dem Analogen auch zu verbinden, weil sie dann ja auch so ein Buchempfehlungsevent tatsächlich umsetzt.
Ja, also so, dass das eine ist ihre Reise, das andere fand ich aber auch als Leserin spannend, wie sie sich so als immer vielfältiger, komplexerer Charakter auch entwickelt, weißt du? Also ich habe so richtig am Anfang gemerkt, dass ich dann dachte, okay, Buchhändlerin und in einer Sinnkrise und frisch geschieden, hat sich ganz schnell so ein Bild vor meinen Augen geformt und ich wurde ganz oft immer wieder, oder habe ich mich selbst dabei erwischt, dass das ja nicht ganz zutrifft, weil ich finde, sie überrascht einen das ganze Buch lang mit immer wieder so kleinen Geschichten, wo man denkt, ach so, also zum Beispiel, sie ist Filialleiterin in dieser Buchhandlungskette, Village Vanguard, und so eine Art Buchhandlungskette gibt es in Japan und sie erzählt ja auch immer noch mal mehr davon, dass es ja nicht so eine klassische Buchhandlung ist, sondern irgendwie so ein Laden, wo es auch alle möglichen anderen Sachen gibt, so Merchandise und Manga-Merchandise und ich weiß gar nicht, auch so ein bisschen Andenken und so. Also es ist so eine ganz wilde Mischung, glaube ich, ne?
Ja, und das missfällt ihr im Grunde, weil sie sich eigentlich den Büchern verschrieben hat und als sie diesen Job angetreten hat, diese Buchhandlungskette kennengelernt, war das ja auch noch nicht so, dass irgendwann kam halt raus, damit lässt sich jetzt mehr Geld verdienen und das missfällt ihr auch so ein bisschen. Also sie ist auch auf der Suche vielleicht nach einer anderen beruflichen Perspektive, traut sich aber nicht so richtig, ihren Job da zu kündigen.
Ja, aber trotzdem ist es ein anderer Buchladen, als ich ihn mir vorgestellt habe. Also sie beschreibt ja auch ein bisschen, dass so, es ist schon so ein bisschen wild und so ein bisschen kreativ und zieht auch ganz unterschiedliche Menschen an, dieser Laden und so. Und dass sie sich da auch so schnell zu Hause fühlt, hat nicht nur mit den Büchern, sondern auch mit dem ganzen Image und mit dem ganzen Gefühl in diesem Laden zu tun. So, ne? Also dann glaube ich ein bisschen, also es hat sich so ein bisschen nach einem exzentrischen Laden angehört, finde ich irgendwie für mich, solche Dinge. Oder dass sie dann an einer Stelle, das kommt hinten im Buch noch, die Nanako, wo ihr Großvater stirbt und sie erzählt, dass sie mit ihm immer gerne sich in Kneipen betrunken hat und so und sie damit so ein bisschen die familiären, nicht Außenseite, aber so, ne, dass die beiden dadurch diese Leidenschaft in der Familie als einzige geteilt haben und so ein Team wurden und zusammengehalten haben und so. Das meine ich mit, also man erfährt immer ganz viel neue Seiten von ihr und das fand ich schön.
Die
hat
auch
Spaß gemacht.
Oft sich gar nicht so erschlossen, ne? Dass es irgendwie zusammenpasst, tatsächlich. Wir haben vorhin ja drüber gesprochen, die Sprache, also hier auch nochmal, ne, sie ist eine ganz vornehme, höfliche Protagonistin, die selbst, wenn sie da Menschen trifft, die ihr eigentlich nicht liegen, die sie komisch findet, sie zieht das durch und sie ist dann immer noch total nett und versucht irgendwie da sich auf dieses Humorlevel oder so einzulassen. Und so ist das eben auch geschrieben, tatsächlich.
Ja.
Ganz entspannt.
Ja.
Ausgeruht, nicht hektisch.
Aber dass sie sozusagen sehr viel Tiefe hat und sich sehr viel auch für ganz viele Seiten des menschlichen Lebens interessiert, das zeigt sie ja über ihre Buchempfehlungen, ne? Und die spielen eine ganz große Rolle und das hat mir in der Tat sehr viel Freude gemacht, da auch nochmal so intensiv in die japanische Literatur einzutauchen. Was für eine Vielfalt, Hella. Ich habe mir so doll gewünscht, wenigstens ein paar, also ne, von den Autorinnen irgendwie zu kennen oder schon mal gelesen zu haben.
Ja. Ich habe sogar
zückst dein Handy und guckst mich erwartungsvoll an, erzähl.
Ich habe etwas aus dem Buch abfotografiert, weil ich mich dann irgendwann auch gefragt habe, gibt's denn ein Buch von dem, was sie empfiehlt, was ich auch gerne mal lesen würde? Ist dir eins über den Weg gelaufen, was du gerne mal lesen möchtest jetzt?
Ja, eines, das ich in der Tat wiedererkannt habe, das ist von Kazuo Ishiguro, Alles, was wir geben mussten. Das ist aber, habe ich dann wieder festgestellt, ein britischer Autor. Und eigentlich habe ich gedacht, würde ich gerne, also den lese ich auf jeden Fall noch, das muss ein ganz spannendes Buch sein, aber ich habe gedacht, eigentlich eigentlich würde ich mir gerne einen japanischen Autor, eine japanische Autorin raussuchen. Was hast du denn notiert?
Und zwar Der Nachtexpress von Kataro Sawaki. Eine fiktive Reisereportage über eine legendäre Reise in den 70er Jahren. Und das geht einmal quer durch den eurasischen Kontinent bis nach Europa und endet in London.
Ja, stimmt.
Ein Klassiker unter den Erzählungen von Rucksackreisenden.
Oh, cool.
Ich habe dann auch überlegt, guck mal, wenn du jetzt auch ein Buch hast, können wir uns auch mal überlegen, ob wir nicht aus diesen beiden Büchern vielleicht dann nochmal eine Folge stricken und Bücher lesen, die quasi hier uns jetzt als Lesende empfohlen wurden.
Das machen wir. Aber ging dir das auch so? Und ich fand es total spannend, wie vielfältig auch die japanische Literaturszene ist, auch was zum Beispiel Mangas angeht, weil bei jeder ihrer Empfehlungen ist sozusagen, das sind nicht in Anführungsstrichen nur Romane und Belletristik, sondern da sind auch irgendwie Reiseratgeber dabei und ganz viele Mangas und Comics auch und Graphic Novels, und das ist ja nochmal so eine ganz neue Sparte, die hier ja ein ganz, ganz kleines Genre ist im Literaturkanon, aber ich hatte das Gefühl aus ihren Erzählungen heraus, dass das nochmal eine ganz große Vielfalt da auch in Japan ist. Ich fand das so faszinierend.
Manga, Comic, Graphic Novel, ist da was dabei, was du gerne liest? Schon mal gelesen?
Nee, das ist so ein Gebiet, das ist ganz neu für mich. Und es gibt so ein paar Graphic Novels, die habe ich mir mal notiert. Es gibt auch ein paar so spannende feministische Graphic Novels und so, wo ich auch mal so Screenshots gemacht habe und gedacht habe, müsste ich eigentlich auch mal lesen. Oder auch so ganz so Coming of Age ist das auch viel. Oder es muss so ganz tolle auch zum Beispiel über Trauer geben und über Verlust. Vielleicht können wir da auch mal was machen, Hella.
Ich habe tatsächlich eine Graphic Novel schon gelesen, also Manga und Comics. Wobei früher vielleicht war so ein paar Comics, ne, aber eigentlich nicht so richtig. Und zwar Mein Leben unter Ludwig II., Memoiren eines Leibreitpferdes, großartig, ist bei Rowohlt erschienen, von Miguel Rubitzky. Und es geht darum, wie König Ludwig II. Tatsächlich starb. Und es ist wirklich unfassbar komisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefällt tatsächlich. Aber an dieser Stelle große Empfehlung für dieses Buch. Herrlich.
Schreiben wir mit in die Shownotes. Und Miguel Rubitzky moderiert auch einen sehr lustigen Podcast. Hannah, Shoutout an dieser Stelle. Too Many Taps heißt der. Und daher kenne ich ihn. Und von der Graphic Novel hatte ich schon gehört. Aber da lese ich auch mal rein. Definitiv.
Ja, unbedingt.
Witzig.
Also
okay. Ja, und das meine ich, Hella, dass mir diese beiden Bücher und auch was nochmal Literatur angeht und auch japanische Literatur, da hat mir die einsame Buchhändlerin von Tokio ein echtes nochmal eine neue Welt eröffnet, in die ich definitiv auch nochmal eintauchen möchte. Oh, es gibt so viel zu lesen. Das hat mich wirklich sehr, sehr doll fasziniert. Und was ich zum Beispiel auch total schön finde, ist, dass hinten nochmal alle Literaturempfehlungen nochmal, ne, kapitelweise aufgelistet sind. Das heißt, es ist wirklich auch nochmal so ein Buch, das du dir eigentlich einstecken und mitnehmen kannst, wenn du das nächste Mal in der Buchhandlung stehst und das dann sozusagen auspacken und gucken kannst, was du von der Liste noch lesen möchtest.
Kleiner
ganz toll.
Service hinten.
Ja. Und das vielleicht noch über den Roman, der basiert auf wahren Begebenheiten. Also hinten drauf steht auch, ne, eine wahre Geschichte. Und Nanako Hanada hat in der Tat das auf eine Art so erlebt. Im Nachwort steht auch noch was über die Entstehungsgeschichte dieses Buches auch, weil sie hat nämlich eigentlich ihre Erlebnisse in einem Blog angefangen zu schreiben und da hatte sie sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leserinnen und Leser und dann wurde das zu einem Buch und letztendlich hat sie ihre eigene Buchhandlung aufgemacht.
Ja.
Und sie gibt es auch wirklich in Tokio und so, und ich finde, das ist irgendwie so ganz schön und healing auch und mutmachend, und da ist alles drin, das ganze Paket.
Also alle ProtagonistInnen, die wir heute kennengelernt haben, sind irgendwie gut aus dieser Sache rausgekommen, sag ich mal.
Und wir auch.
Zum Abschluss dieser beiden Bücher wollte ich dich gerne fragen, als Vergleichsfrage, welches Buch ist für dich denn Highlander? Also in dem Sinne, wie wir es vorhin beschrieben haben.
Also ich würde da schon sagen, Die einsame Buchhändlerin von Tokio. Einfach aus dem Grund, weil wir da nochmal intensiver der Protagonistin folgen, der Nanako. Und weil ich mich so einfach noch ein bisschen besser auf sie einlassen konnte und ihr noch ein bisschen intensiver gefolgt bin und ihre Reise noch ein bisschen anders begleitet habe als in diesen dann doch kürzeren, episodenhaftigeren 5 Kapiteln mit den 5 Protagonistinnen bei Frau Komachi empfiehlt ein Buch. Meine Vergleichsfrage an dich, Hella. Wenn du jetzt jemanden triffst, der sich wie wir für das Genre Healing Fiction, Healing Novels interessiert und aber noch gar nicht richtig reingelesen hat, mit welchem der beiden Bücher würdest du empfehlen, sollte man denn anfangen?
Oh, das ist eine gute und schwere Frage. Mir hat tatsächlich ein bisschen besser Frau Komachi empfiehlt ein Buch gefallen. Wahrscheinlich, weil es da einfach eine Abwechslung in den Geschichten gab. Deshalb würde ich sagen, fang doch damit an.
Okay. Und wer was ganz anderes anfangen möchte, der bekommt jetzt hier wie immer einen Lesetipp.
Lesetipp.
Hallo, mein Name ist Doreen Bergmann. Ich bin Mitautorin des Buches Stelzner von Tortenzauber. Ein Buch, wo die Menschen sagen, oh, ich habe ihr Backbuch gelesen. Und mein Buch des Jahres ist Genauso wie es immer war von Claire Lombardo. So ein schönes Buch. Ich habe es zum Glück im Urlaub gelesen, musste es nicht aus der Hand legen. Es ist ein Familienroman. Frauen werden sich wiederfinden und Männer, lest es auch.
Vielen Dank für den Lesetipp und wir verraten euch noch, worum es in der nächsten Folge geht, denn da beschäftigen wir uns mit Klassikern.
Ja, Krimi-Klassiker eigentlich, um genau zu sein, ne? Wir lesen nämlich von Agatha Christie Mord im Orient Express.
Und von Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes, und zwar Band 1, eine Studie in Scharlachrot.
Und da bin ich total gespannt drauf, Hella, weil beide habe ich noch nicht gelesen, obwohl die so krasse Klassiker sind.
Ich auch nicht, aber ich wollte immer mal was von Agatha Christie lesen. Ich habe auch den Film nie gesehen. Es gibt, glaube ich, mehrere Verfilmungen von Mord im Orient Express. Sherlock Holmes ist mir natürlich durchaus ein Begriff.
Und darf ich, Hella, abschließend noch einmal ganz kurz sagen, wie toll ich es finde, dass wir ein bisschen unbewusst eigentlich für unser 99. und für unser 100. Buch zwei Bücher ausgewählt haben, die so sehr das Lesen und die Leseliebe und die Leidenschaft für Bücher feiern, weil das ist ja genau das, was auch hinter unserem Podcast steht. Und gerade bei Die einsame Buchhändlerin von Tokio, und da komme ich jetzt nochmal ganz kurz drauf zurück, habe ich nochmal wieder gemerkt, wie schön das ist, sich über Bücher zu unterhalten, die beide gelesen haben, wie viel Privates, wie viel Interessantes man über die Personen, mit denen man spricht, erfährt und wie viel man teilt. Und weil das so ein bisschen auch der Grund für unseren Podcast ist, habe ich mich darüber sehr gefreut, dass das irgendwie so gut gepasst hat.
Also es war jetzt ein Zufall tatsächlich.
Ja, ein Glücksgriff.
Ein absoluter Glücksgriff. Wenn ihr uns ein wenig glücklich machen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast liken, 5 Sterne geben, folgen, abonnieren, wie auch immer das bei euch auf der Plattform eures Vertrauens funktioniert. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf dem Account von Bild der Frau. Da veröffentlichen wir auch immer, worum es gerade geht und zwischendurch noch ein paar Stories. Ja, ich glaube, das war es an Eigenwerbung, oder?
Das war's absolut. Das wäre dann quasi kein Glücksgriff für uns, sondern ein Glückstipp oder ein Glücksklick, den ihr machen könnt.
Genau.
Und wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder auf Play klickt, macht uns das auch sehr glücklich. Und dann lasst uns doch alle gemeinsam uns weiter auch glücklich lesen und hören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.